Ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und wünsche einen guten Morgen. Danke, danke. Ich habe gedacht, wer jetzt an diesem Sonntagmorgen noch nicht wach ist, den hat die quietschende Tür hinten schon richtig wach gemacht. Das ist gut und jetzt kommt sowieso niemand mehr rein, das quietscht jetzt nicht mehr. Ja, wir feiern Gottesdienst und wir tun das im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, unsere Kraft stehen im Namen dieses Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nie wieder loslassen will das Werk seiner Hände. Man fällt jetzt auf, wenn man zu spät kommt. Der Wochenspruch der neuen Woche steht bei Jesaja im Kapitel 60, Vers 2 und lautet: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Was ist das eigentlich für eine Erfahrung, wenn die Herrlichkeit des Herrn über dir scheint und über dir aufgeht? Es hat was zu tun mit der Gegenwart Gottes, die manchmal ganz plötzlich wahrnehmbar ist. Manchmal vielleicht erschreckt sie uns, aber sie berührt uns auch in der Tiefe. Manche Zeugen in der Bibel erscheint die Herrlichkeit Gottes wie ein Feuer. Mose am brennenden Dornbusch hat das so erlebt. Andere erleben die Herrlichkeit Gottes wie ein blendendes Licht. Da erzählt Petrus von und Johannes in der Offenbarung und Paulus auch. Oft begleitet von einer Botschaft, die eine ganz bedeutsame Wirkung und Wirksamkeit hinterlässt in uns. Ein Lichtglanz legt sich auf das Gesicht eines Menschen. Es hinterlässt eine Ausstrahlung von ganz besonderer Bedeutung und Gewichtung. Und die Künstler eigentlich über die vielen frühen Jahrhunderte oder Jahrtausende haben das in ihren Bildern oft so dargestellt, dass sie den Christen, die solche Erfahrungen machen, einen Heiligenschein gemalt haben, also dass so irgendwie so ein Licht, ein Glanz auf ihrem Leben ist. Ja, es meint eine Erfahrung, die Menschen beglückt, die sie beruft, die sie sendet und für Gott beansprucht. Gott redet mit einem Menschen und sein Leben bekommt ein neues Gewicht, eine neue Richtung. Darum wird es heute in der Lesung und auch in der Predigt gehen. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Sollte das denn wirklich nur für die Apostel und Propheten gelten? Nein, es gilt auch für dich und für mich. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das ist das erste Lied, was wir jetzt singen.
Wir beten zusammen nach Psalm 11. Gott ist der Gedanke, der mir eine neue Hoffnung gibt. Gott ist der Ort, wo ich meiner Angst geborgen bin. Gott ist die Kraft, die mich in meiner Furcht nicht fallen lässt. Gott ist der Allmächtige, mit einem Blick durchschaut er uns Menschen. Gott ist der Gerechte, mit einem Fingerzeig trennt er die Guten von den Bösen. Gott ist der Herr, seine Gerechtigkeit breitet sich aus über die ganze Erde. Wir singen zusammen das Lied »Du hast uns Herr gerufen«. Ich bete. Himmlischer Vater, woher kommt mir Hoffnung? Ja, von dir, Gott. Du kannst selbst die negativsten meiner Gedankenfestungen aufsprengen und Licht hineinbringen. Woher kommt mir Kraft? Du bist die Quelle. In aller Erschöpfung werde ich bei dir gestärkt. Das macht mich gelassener. Wohin gehe ich mit all meinen Sorgen? Du sagst, kommt, werft alles auf mich, ich sorge für dich. Das stärkt mein Vertrauen. Wer gibt Antwort auf die Schreie nach Gerechtigkeit? Vor dir muss sich am Ende jeder Mensch verantworten. Jeder wird in dein Licht treten müssen. Weil du alles weißt und kennst, wirst du allein auf alles die rechte Antwort wissen. Das erfüllt mich mit Frieden. Danke, Vater, für das Vorrecht, dass wir Jesus als unseren Retter, Erlöser und Gott und Richter kennen. Gott, du bist uns Licht und Heil. Wofür sollten wir uns fürchten? Du bist unseres Lebens Kraft. Was sollte uns grauen? Amen. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief die Verse 16 bis 21. Wir haben doch keinen schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja selbst schon gesehen. Gott, der Vater hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme des höchsten Gottes vom Himmel gehört. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Doch vergesst nicht, kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen gab. Wir singen das Lied »Meine Hoffnung und meine Freude«. Wir beten zusammen das Glaubensbekenntnis und stehen dazu auf, wenn wir das können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen zusammen das Lied »Strahlen brechen viele aus einem Licht«. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit uns allen. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, Verse 1 bis 8. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden sich mit Jesus unterhielten. Da ergriff Petrus das Wort und sagte, Herr, so sagt er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich Freude. Auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat gleich zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Sechs Tage danach, so beginnt dieser Bibelabschnitt, 6 Tage wonach eigentlich? Was war 6 Tage vorher? Matthäus erzählt uns von verschiedenen Gesprächen, die vor dieser Verklärungserfahrung stattgefunden hatten. Was war da gewesen? Ich fasse das nochmal zusammen. Jesus fragt ja seine Jünger, für wen halten die Leute mich? Für wen halten sie den Menschensohn? Und sie wussten, er meinte mit diesem Wort Menschensohn sich selbst. Die einen sagen, du bist Johannes der Täufer und andere sagen, du bist Elia, der Prophet, der wiederkommen soll. Und dann fragt Jesus sie weiter, für wen haltet ihr mich? Und Simon antwortet, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus reagiert sofort spontan darauf und sagt, Petrus, Simon, das hast du nicht aus dir selbst, das hat dir Gott geoffenbart. Fortan nenne ich dich Petrus, den Felsen, denn auf dem Felsen dieser Offenbarung werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir den Schlüssel des Himmelreiches geben und was du auf Erden bindest und löst, das wird auch im Himmel gelöst und gebunden sein. Und dann folgt ein Abschnitt, wo er ihnen erklärt, dass er noch viel Schreckliches erleiden muss, dass man ihn töten wird. Er wird am 3. Tag auferstanden von den Toten und Petrus nimmt ihn danach so vertraulich beiseite und wäscht Jesus den Kopf und sagt, das darf niemals geschehen. Und Jesus widerspricht ihm auch spontan sehr überdeutlich und sagt, Satan, geh mir aus dem Weg. Du willst nicht, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Und dann schließlich, ganz direkt vor unserem Bibelabschnitt, heute gibt Jesus eine klare Linie vor und sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dafür aber sein Leben einbüßt? Der Menschensohn wird mit den Engeln in der königlichen Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Puh, das war 6 Tage vorher. Sechs Tage danach nimmt Jesus Petrus, Jakobus und sein Bruder Johannes mit sich und führt sie auf einen hohen Berg. Und nicht erst hier ist diese Spannung spürbar zwischen himmlischem Licht, von dem sie gleich geflasht werden, und den ganz irdischen Plänen, die sie spontan da haben, Hütten zu bauen, Berghütten zu bauen. Auch schon in Gesprächen davor, sechs Tage davor, spüren wir diese Spannung zwischen einer sichtbaren Welt, einer unsichtbaren Welt, einer Spannung einer Welt der Menschen im Diesseits und den Engeln, die aus dem Jenseits kommen, die ganze Welt der menschlichen Gewinne und der Preise und was man in dieser Welt alles schaffen kann, woran wir unser Herz hängen, und die Welt der jenseitigen Gewinne und der jenseitigen Abrechnung aus dem Jenseits, die Welt der irdischen Taten und der ewigen Verdienste. Also, die Frage ist mir, ist das nicht eine völlig weltfremde Sicht, oder sollte man uns Menschen möglichst früh daran hinführen, heranführen, an diese wichtige Tatsache, dass Realität oder dass zur vollständigen Wirklichkeit eine sichtbare und eine unsichtbare Welt gehören. Also eine diesseitige, eine jenseitige, wie zwei Seiten einer Medaille, die man nicht trennen kann, die zusammengehören. Man könnte sagen, einerseits könnte das ja schon eine Frage der Erziehung sein, unserer Kinder und Enkel auch. Andererseits entzieht sich diese Erkenntnis über das Jenseitige ganz unserer menschlichen Pädagogik. Man kann einen Menschen nicht dazu erziehen oder drängen, die jenseitige Realität wahrzunehmen. Und diese visionäre Geschichte, die ich gerade gelesen habe, wo Diesseits und Jenseits sich begegnen, wovon Petrus, Jakobus und Johannes auf diesem Berg unfreiwillig Zeugen werden, gehört für manche unserer Zeitgenossen vielleicht eher in eine geschlossene Psychiatrie. Der frühere Bundeskanzler Schmidt hat ja mal gesagt, als er gefragt wurde, was haben Sie für eine Vision für unser deutsches Land, hat er gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Und das ewige und das jenseitige Licht können wir nicht mit unseren menschlichen Augen alleine sehen. Da können wir noch mal so oft zum Augenarzt gehen oder zum Optiker. Das wird nichts helfen, das ist eine Frage der Offenbarung. Aber es erschließt sich dem Glaubenden, der bereit ist zu empfangen, sich zu öffnen dafür, und es gibt, und dann zu erkennen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Es gibt dieses sichtbare Leben, das sich errechnen lässt in Zahlen und Preisen und Kaufverträgen, Gewinnen und Verlusten. Und es gibt diese andere Realität. Es gibt ja in der Tat Menschen, die kennen Sie auch, die kennt ihr auch, wenn man so auf Familienfesten, Geburtstagen ist, man kommt so ins Gespräch über Glauben, Kirche und so, da sagt einer, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist so der moderne Mensch, der das sagt. Ein Pfund Rindfleisch kann ich beim Metzger kaufen, ich kann das sehen, kaufen, auskochen, reinbeißen, daran kann ich glauben, mehr nicht. Das ist so ein bisschen die Karikatur eines Menschen im Zeitalter der Moderne. Aber wissen Sie was? Das Zeitalter der Moderne ist eigentlich längst vorbei. Leben wir nicht im Zeitalter der Postmoderne, also die danach kommt? Auch das ist schon wieder falsch, denn man spricht heute von einer jüngeren Generation Z, und wir wissen, es gibt auch die ganz Jungen, die Kinder und die heranwachsen. Das ist dann die Generation Alpha und Beta und was, wie man sie nennt. Die haben, also die Generation, da gibt es Untersuchungen auch heute für, auch gerade in Europa, Menschen im jugendlichen Alter, auch so bis Mitte 30, die kennen eine neue Neugier. Sie stellen wieder Sinnfragen und sie erfahren auch wieder Sinnkrisen und suchen stärker nach dem, was hinter und neben dem Diesseitigen sich abspielt. Also das ist interessant, wenn man über Jugendarbeit liest in England, teilweise auch in Frankreich. Es gibt ein neues Fragen. Eigentlich eine große Chance für uns, die sich heute auch mit Jugendarbeit beschäftigt, von CVM und Kirche, und uns vielleicht hoffentlich immer noch, aber hoffentlich wieder neu missionarisch engagieren, auch vielleicht ganz neue Formen von neuer, moderner Art von Evangelisierung erfinden, sich ausdenken. Also diese Achtsamkeit wahrzunehmen für geistliches Fragen und Suchen, die da ist offensichtlich, die ist uns vielleicht noch gar nicht so bewusst, vor allem wenn man jetzt gar nicht in der Jugendarbeit unterwegs ist. Wir leben heute wieder in einer besonderen Zeit, wo junge Menschen bereiter sind, sich von Jesus ansprechen zu lassen, sich von ihm führen zu lassen, sich einlassen, auch auf diesen Berg mitzugehen und zu schauen, was das mit uns, mit einer neuen Generation macht. Manche sagen, unsere Kirchen haben eigentlich noch ihre beste Zeit vor sich. Interessant. Nun, von Jesus wird erzählt, dass er regelmäßig morgens ganz früh auf Berge hinaufstieg, um dort Stille zu suchen, um dort die Gegenwart Gottes, seines himmlischen Vaters zu suchen, um seine Gedanken zu sortieren, um darüber zu beten, herauszufinden, was ist seine eigentliche Bestimmung, was ist der Weg, den Gott mich weiterführt. Und jetzt tut er es wieder, er braucht Klarheit darüber, was in Jerusalem auf ihn wartet, und diesmal nimmt er Petrus, Johannes, Jakobus mit in diese Gebetszeit, wie später dann auch im Garten Gethsemane, wo die dann auch eigentlich vor Müdigkeit einschlafen, kurz vor seiner Verhaftung, aber hier auf dem Berg führt er sie auf höhere Ebenen und sie lassen sich führen und mitnehmen in diese Gebetsschule. Ich glaube, es braucht auch für uns immer wieder neu diese Grundentscheidung, will ich mich von Jesus führen lassen, auf neue Wege? Will ich in seine Schule gehen? Will ich, dass er mein Lehrer ist? Will ich ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu sein? Ja, ich will. Du auch. Nun, dieser hohe Berg steht ja nicht für eine Einladung in die Alpen zu einem netten Skiurlaub, jetzt Ende Februar, oder zu einem Kletterkurs in Bergen, Extreme Climbing. Aber hohe Berge haben an sich schon auch eine erstaunliche Wirkung, wenn wir das schon mal erlebt haben. Ihr kennt das sicher auch. Hoch oben nehmen wir, ja, wir schauen runter, wir nehmen Abstand von unserer so übergewichtigen Alltagswelt. Wir sehen unsere Lebenssituation aus einer anderen, höheren Perspektive. Von oben sehen wir runter und alles ist da unten im Tal ganz klein. Schau mal da unten, da ist unser Haus. Wie klein ist das denn und wie eng? Die Menschen sind so klein wie Ameisen, die Häuser wirken wie Spielzeughäuser, wie Käfige. Alles klebt irgendwie da unten wie an einer Modelleisenbahnplatte aufgeklebt, festgemacht. Die Autos da unten bewegen sich wie kleine hektische, aufgedrehte Spielzeugautos. Verrückt. Und ich und du sitzen da normalerweise mittendrin in dieser kleinen Welt, kann das wahr sein, eingeschnürt in Pflichten und Aufgaben, alles klebt an dieser Erde, wird man sich da nicht mitten in diesem Trubel und diesen Ameisenhaufen selbst verlieren und vergessen, wer man eigentlich selbst ist? Und man merkt plötzlich, man funktioniert eigentlich, ohne zu wissen, wer man in Wirklichkeit noch ist. Aber jetzt schauen wir runter und sagen, ach, sieh mal von hier oben auch in den Horizont rein, dieses tolle Panorama, diese Welt hinter den Bergen und dann die Berge hinter den Bergen. Liebe Geschwister, was passiert da mit uns? Hier oben, die Probleme werden plötzlich seltsam kleiner, auch weil unser Horizont sich weitet. bis in unsere Fragen, Gedanken hinein, wer bin ich eigentlich? Wie finde ich das heraus, wer ich selbst bin? Wozu lebe ich? Wozu bin ich berufen? Und dann sagt vielleicht jemand anders unter uns, sieh mal da unten, wir befinden uns, nein, sieh mal hier oben, wir befinden uns jetzt plötzlich über den Wolken. Wir sehen runter und sehen sozusagen manchmal ja, auf die Wolken herab von oben. Kennt ihr vielleicht auch, da unten im Tal regnet es vielleicht und wir sehen hier oben den blauen Himmel und stehen mitten im gleißenden Licht der Sonne. Und dann, ehe wir uns versehen, kommt von hinten eine andere Wolke, die uns selber so ganz einpackt in Watte. Und wir stehen mitten einer Wolke drin. Wir sehen nichts mehr, aber das helle Sonnenlicht, das in die Wolke reinschallt, spiegelt sich jetzt auf unseren Gesichtern. Liebe Geschwister, kennt ihr solche Berg- und Gipfelerlebnisse auch? Von Bergwanderungen vielleicht, Urlaubszeiten. Da kommen uns Gedanken und Gefühle, dass wir manchmal selbst glauben, zu Dichtern und kleinen Philosophen zu werden. Völlig neue Gedanken fliegen uns zu. Und Reinhard May hat mal das Lied geschrieben, über den Wolken, da muss die Freiheit unendlich groß sein. Aber nicht zufällig haben Menschen oft auf solchen Berggipfeln immer wieder auch Kreuze aufgestellt. Gipfel, Kreuze, denn hier erleben nicht wenige auch eine neue Offenbarung, eine neue Sicht auf ihr Leben, auch für das göttliche Licht in ihrem Leben, die Gegenwart Gottes, die jenseitige Realität, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als nur das, was ich fassen, sehen, greifen kann. Die drei Jünger in unserer Geschichte erleben hier in der Gegenwart Jesu noch was Außergewöhnlicheres. Wir hören noch mal rein. Dort veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia und die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten, da ergriff Petrus das Wort und sagte, Herr, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke, warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke heraus sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat gleich zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Nun, was jetzt hier passiert, das sind keine physikalisch erklärbaren Phänomene mehr. Es beschreibt erstmal eine enorm wichtige Erfahrung für Jesus selbst, denn die Stimme aus der Wolke erinnert und bestätigt das, was der himmlische Vater ihm schon mal bei seiner Taufe zugesprochen hat, als er ungefähr 30 Jahre war. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude, an dir habe ich Wohlgefallen. Denn damals kam auch eine Stimme vom Himmel und erst danach, das war interessant, begann Jesus seine öffentliche Wirksamkeit. Das war ein Schnitt. Und hier auf dem Berg nach dieser Bestätigung aus der himmlischen Welt entschließt Jesus sich, in Richtung Jerusalem zu gehen, mitten in die Konflikte hinein, dann mitten in sein Sterben hinein. Er weiß es und er sagt ja dazu, hier auf diesem Berg. Und dann kommt was ganz Seltsames, hier erscheint plötzlich auch Elia und Mose. Sie stehen plötzlich bei Jesus und die drei unterhalten sich. Nun, von dem Gespräch wird uns hier leider den Jüngern noch uns selbst etwas mitgeteilt. Ich habe gedacht, schade, schade, schade. Ich wäre so neugierig zu hören, zu wissen, mehr zu erfahren, was die jetzt eigentlich miteinander besprechen. Die beiden, Mose und Elia, stehen für die beiden Säulen der ganzen jüdischen Geschichte. Das ist einmal Mose, empfängt die 10 Gebote auf einem hohen Berg. Sie werden zur Leitschnur für das Volk Israel, aber später kann man heute aus der Wirkungsgeschichte der 10 Gebote sagen, für die ganze Menschheit. Mose führt Israel vorher aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus in das verheißene Land. Und Elia steht für die unzähligen Propheten, die als Stimme Gottes das Volk Israel seelsorgerlich, ermahnend und tröstend auf dem Weg durch die Jahrhunderte begleitet haben. Sie prophezeien aber auch, diese Propheten, über den kommenden Messias, über den kommenden Menschensohn, über den kommenden Knecht Gottes, der als Lamm Gottes sein Leben hingeben wird zur Rettung der Welt. Und auf ihm, so sagen viele Propheten auch, ruht der Geist Gottes wie auf keinem anderen. Jesus spricht an einer anderen Stelle mal davon, dass er nicht gekommen ist, die Worte von Mose und den Propheten aufzulösen. Nicht um sie abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Und mir scheint, die drei tauschen sich in dieser visionären Begegnung aus über den weiteren Weg, den Jesus gehen soll. Die Stimme aus der Wolke bestätigt nochmal ganz eindrücklich, Jesus ist der Sohn Gottes, der geliebte Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Auch wir alle sollen auf ihn hören. Diese Vorkommnisse und Worte sind zugleich eine enorm wichtige Erfahrung, nicht nur für Jesus, eben auch für die drei Jünger, etwas, was sie nie mehr wieder vergessen werden und was dann Jahrzehnte später im 2. Petrusbrief in der Lesung, die wir vorhin gehört haben, wieder auftaucht, nämlich, dass sie sagen, wir haben diese Stimme selbst gehört, wo er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ja, durch ihn werden auch die prophetischen Worte bestätigt. Und das ist genau das, was die Apostel später auch machen. Wenn Sie mal das Neue Testament, die Evangelien lesen, werden Sie von Mose diese 613 Regeln und Auslegungen der Gebote eigentlich nirgendwo mehr finden. Die treten eindeutig im Neuen Testament zurück hinter die Worte von Jesus. Die Liebe bleibt das Maß auch aller Gebote, aller kleinen und großen Lebensentscheidungen, die wir treffen. Und jeder Christ darf lernen, auf den prophetischen Geist zu hören. Denn Jesus sagt mal bei Johannes, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Nur die Liebe und das prophetische Hören bleibt für uns Christen ein lebenslanger Lernprozess, ein lebenslanges Lernfeld, das hörende Gebet. Ein allerletzter Gedanke, und da bin ich in dieser Geschichte irgendwie auch kleben geblieben, nicht losgekommen von dieser leuchtenden Wolke. Diese Wolke, aus der die Stimme Gottes zu hören war, man könnte sagen, das ist irgendwie so ein, wie auf einer Bühne, irgendwie so ein Gegenstand, der nicht wichtig ist. Aber mir ist das plötzlich ganz wichtig geworden in der Vorbereitung. Eine Analogie geworden für mich, eine Brücke zum Verstehen, was da eigentlich passiert zwischen jenseitiger Welt und diesseitiger Welt. Wie meine ich das? Manchmal, das kommt nicht oft vor, lese ich einen Bibeltext auch in meiner englischen Bibel. Ich habe eine englische Bibel, die ist uralt, die habe ich mal irgendwie gehabt, als ich mal in vielen früheren Jahren nach England fuhr, und die schlage ich dann auf und lese dann nochmal in Englisch. Und da steht dafür das Wort, deutsche Wort Wolke, das englische Wort Cloud. Cloud. Und das Wort Cloud beschreibt ja für uns heute zugleich eine enorme technische Errungenschaft. Eine technische Realität, denn in unserer digitalen Welt, vielleicht ist uns das nicht bewusst, aber es ist tatsächlich so, wir Handys haben, Computer, Laptops, Tablets, keine Ahnung, wie man das alles nennen will, ist eine Cloud heute nicht mehr wegzudenken. Eine digitale Wolke spielt eine ganz zentrale Rolle in der Kommunikation zwischen uns Menschen. Sie ermöglicht es mir und dir, dass wir, ohne dass wir es wissen, auf unserem Handy Daten, Fotos, Anwendungen über das Internet speichern. Von überall, von jedem Ort aus können wir darauf zugreifen. Von meinem Handy kann ich sogar mein Bankkonto bei der Sparkasse einsehen, auch wenn ich in China wäre, ja, und sogar Überweisungen tätige. Das tue ich aber so nicht, weil das mir doch ein bisschen zu riskant ist. Aber technisch ist es möglich. Satelliten oben im Orbit über den Wolken ermöglichen es sofort, mit meiner Tante in Australien eine Videokonferenz zu machen und sie alle mit reinzunehmen, wenn ich das wollte. Etliche aus unserer Familie. Die Cloud ermöglicht es uns, eine Unmenge von Wissen und Informationen aus unserem Internet und anderen externen Speichern abzurufen und mit anderen auszutauschen. Und mir stand plötzlich vor Augen, wie Jesus, Elia und Mose miteinander eine Konferenz hatten zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen diesseits und jenseits. Diese himmlische Wolke, die sie einhüllte, war keine digitale, keine technische, eine geistliche Wolke, eine Wolke, in der der Heilige Geist lebendig ist und wirkt und redet. Mir ist ein Vers aus dem Hebräerbrief nochmal eingefallen, Kapitel 11 und 12, da spricht der Schreiber davon, einer Wolke von Zeugen, eine Wolke himmlischer Zeugen, die uns alle Zeit umgeben und jetzt noch ein glaubensstärkendes Zeugnis geben uns, wenn wir uns die ganzen, da werden acht Dutzende von Namen aus dem ganzen Alten Testament aufgezählt, die diese Wolke von Zeugen darstellen. Glaubenszeugen. Kann man auf diese Weise sich den Austausch zwischen Jesus, Mose und Elia auch vorstellen? Diese himmlische Cloud macht es möglich, so kam mir der Gedanke. Vielleicht finden Sie das völlig affig, aber mir wurde es eine Art Gleichnis, eine Brücke. Erinnert euch an die Geschichten, wie Mose und das Volk Israel tagsüber bei ihren Wüstenwanderungen durch eine Wolke geführt wurden. Schon mal gelesen? Nachts durch eine Feuersäule, aber tagsüber durch eine Wolke. Erinnert euch an die Geschichten, wie Mose und als Gott Himmel und Erde erschuf, da waren wir noch nicht da. Aber die Bibel spricht im ersten Versen davon, da lagerte sich schon der Heilige Geist ja wie eine Wolke über dem Chaos der Urflut und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und wurde Jesus nicht auch nach seiner Auferstehung am Tag seiner Himmelfahrt den Augen seiner Jünger entzogen und in den Himmel aufgenommen, durch die Wolke. Eine Wolke hüllt ihn ein und nimmt ihn mit. Und genauso wie er auf den Wolken in den Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. So bezeugt uns das die Bibel. Auf den Wolken des Himmels, mit den Engeln. Diese Cloud hat uns, und das ist wichtig für uns jetzt zu denken, zu wissen, zu verstehen, diese Wolke, diese himmlische Cloud hat uns bis heute nicht verlassen. Über diese Cloud des Heiligen Geistes haben wir Zugang zum Herrn zu jeder beliebigen Zeit, an jedem Ort der Welt, wo wir sind. Es ist die allgegenwärtige Präsenz Jesu. Er wird uns führen und leiten und lehren. Er leuchtet wie der helle Morgenstern in unserem Herzen auf unserem Angesicht. Der Heilige Geist ist da mittendrin. Liebe Geschwister, wenn wir beim Schlusssegen nachher den Satz hören, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, dann denken Sie mal daran. Das ist das Licht der Herrlichkeit Gottes, was sich auf uns legen will, der Glanz. Das nächste Lied, was wir jetzt singen, ist von Gerhard Terstegen. Er hat viele Lieder geschrieben und in diesem Lied, was wir singen, da kommen ganz viele Gebete vor. Und eins heißt eigentlich, komm Herr, in mir wohnen, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Liebe Gemeinde, drei Gemeindeglieder verstarben aus unserer Kirchengemeinde und wurden in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Frau Irmgard Weiß aus dem knappen Weg im Alter von 87 Jahren. Herr Ralf Hader aus dem Wohnpark am Weiher im Alter von 66 Jahren. Und Herr Oliver Berg aus dem Höhenweg im Alter von 55 Jahren. Christus spricht zu uns: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten: Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Dasein und du rufst uns in den Tod. Wir bitten dich für Irmgard Weiß, Ralf Hader und Oliver Berg. Sei du ihnen gnädig, begleite ihre Angehörigen in ihrer Trauer. Gib uns Stärke, ihnen und uns, die Hoffnung durch dein lebendiges Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenk uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Amen. Ich möchte gerne auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Ich möchte Sie gerne neugierig machen auf ein Gemeindeseminar am Samstag, dem 21. Februar, nachmittags von 15 bis 18 Uhr, zum Thema die heilende Kraft der Vergebung. Und die Herausforderung, anderen zu vergeben, die uns verletzt und gekränkt haben, wird unser Thema sein. Wir sind überzeugt, es lohnt sich wirklich, dieser Spur der inneren Heilung zu folgen. Denn wir sind oft gefangen in Groll, der manchmal jahrzehntelang schon wirkt. Es lohnt sich, dieser Spur nachzugehen. Freiheit ist möglich. Wir sind zur Freiheit berufen. Und zu diesem Themenkreis gibt es an diesem Nachmittag verschiedene Impulse, kleine Übungen, geistliche Stationen. Vielleicht sind Sie neugierig geworden. Sie finden Hinweise auch im aktuellen Gemeindebrief. Wir haben hinten auf dem Flyer-Tisch auch ein paar Flyer noch liegen. Es gibt Plakate, die da hängen. Also Sie können sich auch gerne abfotografieren. Also meine Frau und ich werden Sie an diesem Nachmittag dann durch diese 3 Stunden leiten. Eine zweite Bekanntmachung macht uns jetzt der Guido Eutheneuer.
Ja, genau. Ich möchte einladen zu einer Jugendevangelisationswoche des CVM Walbach. Vielleicht könnte man das noch anbeamern. Kam auch eben so wunderschön in den Abkündigungen. Vielleicht kriegt ihr das noch hin. Die findet im Juni statt. Und genau, Sie haben das richtig erkannt, das betrifft genau 5% der Gottesdienstteilnehmer. Ihr seid also herzlich eingeladen, an dieser Jugendevangelisationswoche teilzunehmen. Und die muss finanziert werden. Und dafür gibt es ein Dutch Oven Event, das sind also diese wunderschönen Töpfe. Da wird nächste Woche Freitag, ja, da haben wir es auch, ein Dutch Oven Festival stattfinden, wo man dann was Leckeres essen kann und ja, das Ganze mit einer Spende begleiten kann. Also lade ich Sie alle herzlich ein, nächste Woche Freitag den CVM Walbach zu besuchen. Essen Sie viel und spenden Sie viel, damit auch die Jugendevangelisationswoche, schwieriges Wort, stattfinden kann. Vielen Dank.
Passt sehr gut was ich vorhin gesagt habe. Meine Frau wird jetzt das Schlussgebet sprechen, wir stehen dazu auf.
Herr, wir bitten dich, Mach uns immer wieder bewusst, dass dein väterliches Angesicht über uns leuchtet und auch, was das bedeutet. Mach uns bewusst, dass du ein wunderbares, liebevolles, bestätigendes Ja über uns aussprichst, so wie über Jesus. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Mach uns immer wieder bewusst, dass du in uns wohnst, zu uns redest, uns stärkst, hilfst und tröstest. Heiliger Geist, komm besonders in die Herzen, in das Leben der Kinder, der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen. Offenbare dich in ihnen und entfalte in ihnen ihre Gaben und Berufungen, die sie von dir haben. Und Herr, ich bitte für uns Ältere, lege in uns einen mütterlichen, väterlichen Geist, der sie begleitet, herausruft, bestärkt und bestätigt und liebevoll deine Liebe weitergibt, ins Leben ruft. Herr, wir danken dir für diese Möglichkeit der Jugendevangelisation und bitten dich jetzt schon, dass du die jungen Leute bewegst, zu kommen, zu hören und dich kennenzulernen. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du das Thema der Vergebung, das dir so am Herzen lag, dass du das in uns groß werden lässt und uns verstehen lässt, wie das geht. Danke, Herr. Wir beten jetzt zusammen das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir singen noch das letzte Lied und danach wartet der Kaffee auf uns. Herzliche Einladung dazu.